schönen guten Morgen. Das letzte Mal haben wir über Alternativen gesprochen und ich habe erzählt von einem indischen Professor, den wir bei einer Konferenz in Salzburg getroffen haben. Und dieser Professor Amulya Reddy hat
eben sehr plakativ gesagt, man sagt immer, Entwicklung ist gleich Wirtschaftswachstum und das bedeutet Zunahme des Energieumsatzes, das bedeutet wieder Elektrizitätsverbrauch nimmt zu und das bedeutet Atomenergie. Und dazu hat er dann gesagt, das stimmt in keinem Glied. Entwicklung ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der Ärmsten. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann hat er eben auch dazu gesagt, in Indien gibt es tausende Dörfer, wo es keinen Stromanschluss gibt. Und wenn man da jetzt große Kraftwerke baut, hilft es der Landbevölkerung überhaupt nicht. Die haben zum Beispiel Probleme, genug Brennholz zu bekommen und andere Dinge. Ich habe dann das letzte Mal den hydraulischen Widder erklärt als ein ganz wichtiges, einfaches Gerät, das wesentliche Dienstleistungen kostenlos liefert, nämlich Wasser hochpumpen aus einer Schlucht, aus einem engen Tal in die Höhe, wo die Menschen wohnen, irgendwo auf einem Berghang in der Sonne und nicht in einer Bachschlucht. Ja, und ein interessanter Aspekt ist eben auch, dass man zum Beispiel den Bedarf an Brennholz, den kann man mit effizienten Öfen, kann man den sehr gut abdecken. Und da hat eben ein Entwicklungshelfer, Václav Micuta aus Polen, der hat so eine schöne Broschüre gemacht, Modern Stoves for All. Der hat auch betont, dass es, ich habe das letzte Mal auch Ernst Friedrich Schumacher erwähnt, der eine Arbeitsgruppe gegründet hat, die Intermediate Technology Development Group. Ich habe das nicht da, das Bild. Und zwar mit dem Aspekt, dass auch ein schöner Grundsatz, dass er gesagt hat, jeder drittklassige Ingenieur kann eine komplizierte Sache noch komplizierter machen, aber etwas verbessern und dabei vereinfachen, dazu gehört Genie. Und da hat er eben eine Arbeitsgruppe gegründet, die mittlere Technik, also einfache, überschaubare Technik entwickeln, die aber eben den Menschen unmittelbar hilft. Und da ist eben diese Art, eben effiziente Öfen zu bauen, etwas sehr Hilfreiches. Er hat dann Methoden auch ausgearbeitet, wie man mit ganz einfachen Materialien solche Öfen machen kann. Also einfache Herstellung, da verwendet man Formen, es kommt gleich dann ein Bild von einer anderen Type. Die Sache ist billig, mögliche, ja, also moderne Verbrennungstechnik. Sie sehen da so zwei rote Pfeile. Wenn dieser Ofen, der aus Lehm geformt ist, mit Fasern, die das Ganze verstärken, da sieht man so Kanäle auf der Seite, rechts und links, wo so Pfeile hinzeigen. Und das sind sozusagen Kanäle, wo Frischluft angesaugt wird. Dieser Ofen wird natürlich warm und dort, wo diese roten Pfeile sind, kommt Frischluft hinein in den Verbrennungsraum. Und der Effekt ist, dass eben die Verbrennung sehr gut ist. Dort, wo die Flamme ist, ist normalerweise halt Sauerstoffmangel, aber durch den Sog kommt da frische Luft hinein und man hat eine komplette Verbrennung. Das heißt, es rußt nicht, es gibt keine ätzenden Abgase. Der Verbrennungsprozess ist hochgradig effizient. Und diese Öfen, die kommen mit einer kleinen Menge Holz aus. Also viele 10% von einem offenen Feuer, also wenn man so primitiv kocht, einen Kessel erhitzt über offenen Feuer, sind diese Öfen wesentlich effizienter. Und das bedeutet natürlich, dass man mit sehr viel weniger Brennholz zum Kochen auskommt. Und das bedeutet wieder, dass Frauen entlastet sind, die normalerweise über immer weitere Entfernungen das Brennholz herbeischleppen müssen. Und das auf Kosten des Waldes, der ja dann geschädigt wird. Und wenn man mit einem Zehntel Holz auskommt zum Kochen, dann ist das enorm umweltschonend und arbeitsschonend und halt einfach fortschrittlich. Da gibt es sozusagen ein Modell, die Form für ein größeres Ofenmodell. Und auch da werden so Stäbe eingelegt, die dann letztlich, wenn die Form weggenommen wird, kann man diese Stäbe, roter Pfeil, rausziehen und das sind auch die Sekundärluftkanäle. Und der Václav Mitsuta hat eben eine ganze Zunft von so Hafnerleuten angelernt. Weil es genügt ja nicht, wenn man irgendjemanden dieses Büchlein Modern Stoves for All in die Hand drückt und sagt, so mach mal, sondern am besten lernt man ja beim Zuschauen. Und das ist eben auch eine wichtige Geschichte. Und der Václav Mitsuta war insofern auch ein psychologisch sehr erfahrener Mensch, der hat, wenn er seine Ofenmodelle propagiert hat, hat er das auch sehr diplomatisch gemacht. Er hat zum Beispiel erzählt, bei einer Ausstellung in Nairobi hat er dort seiner Öfen ausgestellt und einheimische Frauen sind vorübergegangen und da hat er nicht jetzt gesagt, schaut her, was ich das Gutes habe und das müsst ihr auch machen oder sowas, sondern hat ihm gesagt, bitte habt ihr ein bisschen Zeit für mich, ich würde euch was bieten. Ich habe da diesen Ofen gebaut und irgendwas stimmt an dem nicht. Also ich bin nicht zufrieden und ihr kennt euch doch aus mit Kochen und Heizen, könnt ihr den Ofen ausprobieren und mir sagen, was da dran falsch ist. Ja, und die lieb, wie sie waren, die Frauen, haben gesagt, ja, machen wir. Und haben da angefangen zu heizen und zu kochen. Und die haben gesagt, der Ofen, der hat überhaupt nichts, der ist fantastisch. Wie kommen wir zu dem Ofen? Also mit solchen Methoden hat er gearbeitet und hat da sehr viel Erfolg gehabt. Also das sind so. Und auch eine ganz wichtige, in Vergessenheit geratene Einrichtung ist die Kochkiste oder eben in dem Fall genannt Heubox. Eine isolierende Korb oder Kiste. Und es geht ja darum, wenn man zum Beispiel jetzt Bohnen gart, ja, dann kommen die in Wasser rein und es wird erhitzt bis zum Kochen und dann muss man es, weiß ich, eine Stunde lang oder länger bei dieser Temperatur halten. Das kann man entweder, dass man dauernd heizt oder dass man das in eine wärmeisolierte Box reinstellt. Und nach einer Stunde sind die Bohnen dann auch gar. Also, und das wesentlich energiesparender. Also, und da gibt es eine ganze Reihe von so Ofentypen. Und man sieht da oben rechts sozusagen den Feuerteil und auch diese Sekundärluftkanäle. Und das Einzige, was man braucht für so einen Ofen, der aus Lehm geformt wird, ist so eine gusseiserne Herdplatte. Und das wäre eben auch ein wunderbarer Artikel, den man natürlich nicht in jedem Dorf herstellen kann. Und so etwas wäre für Entwicklungszusammenarbeit in vielen Gegenden eine ganz wichtige Errungenschaft. In vielen Gegenden stellt sich sozusagen die Alternative, ist die Alternative, soll ich Rinderdung verwenden zum Düngen, hat eine, ist ein wichtiger, guter Dünger, oder soll ich ihn trocknen und verheizen, wenn ich Energie zum Kochen brauche? Also das ist sozusagen ein Dilemma. Aber dieses Dilemma, und man sieht auf diesem Bild, das ist aus Ägypten, neben einem Bewässerungskanal und in dieser roten Ellipse drinnen, da sieht man an die Lehmwand geklebten Rinderdung zum Trocknen, der wird dann verwendet zum Kochen und verbrennt natürlich nicht so gut und nicht rauchfrei und das ist augenreizend und so weiter. Und man hat dann den man hat dann sozusagen den Düngewert auch verringert. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diesen Zielkonflikt zu überwinden, nämlich die Biogasmethode, die in China seit Jahrzehnten propagiert wird. Das sind auch vor langer Zeit schon wurde das berichtet, ein Kollege hier von der BOKU, der war in China und der hat sich diese Sachen auch genau angeschaut. Und man sieht auf diesem Bild da unten links schematisch so einen Biogaskonverter, das ist auch ein aus Ziegeln gebauter Tank. Und da werden Küchenabfälle und Fäkalien und alles Mögliche kommt da hinein und da gibt es eben die Biomethangärung. Und dieses Biomethan ist ein wunderbarer Energieträger. Und das Interessante, wenn Sie sich so vorstellen, so ein organisches Molekül, so Zellulose oder sowas, ja, das ist eine lange Kohlenwasserstoffkette und das sind dann irgendwo ist Phosphor, sind Phosphor, Anhängseln dran oder Stickstoff, Aminogruppen und so weiter. Die machen den Düngewert aus. Aber die Kohlenwasserstoff sind für den Dünger uninteressant. Und bei der Biogasgärung werden eben diese Kohlenwasserstoffketten umgewandelt zu einem großen Teil in Methan, das ein wunderbarer, vielseitiger Energieträger ist. Und der Rest, was für den Düngewert wichtig ist, der Phosphor und der Stickstoff und das bleibt im Biogasschlamm, das setzt sich da unten ab. Und da hat sich eben gezeigt, dass dieser Biogasschlamm ein großartiger Dünger ist. Und auch in Europa, wo man das dann begonnen hat nachzumachen, hat sich eben herausgestellt, dass der Biogasschlamm wunderbar ist, während Gülle, wenn sie direkt ausgebracht wird, die Regenwürmer schädigt und sozusagen das Grünland nicht vorteilhaft beeinflusst. Wenn man Biogasschlamm ausbringt, stehen angeblich in der gleichen Nacht noch die Rehe dort und Esel. Also es ist das eine naturverträgliche Art der Düngung. Und diese Biogasanlagen werden in China und anderswo durchaus schon allein wegen dieser Düngeproduktion verwendet. Dazu kommt dann noch, dass ja in vielen Ländern früher mal zum Beispiel die Fäkalien direkt in den Gemüsegarten als Dünger ausgebracht worden sind und da haben sich natürlich Parasiten wunderbar vermehrt, nicht? Wenn man die immer wieder dann mit der Nahrung aufgenommen hat. Über die Biogaserzeugung werden aber die Parasiten zum großen Teil abgetötet, da im Biogasschlamm. Also das ist auch eine hygienische Maßnahme. Also Biogas ist in vieler Hinsicht eine ganz, ganz wichtige Option. Und man kann damit eine Menge machen, also da auch aus China so ein Bild, ne, die Hausfrau, die dann mit dem Biogas kocht, anstatt mit irgendwelchen organischen Verbindungen heizt, die dann einen beißenden Rauch entwickeln oder ein anderes. Ne, so ein Gasbrenner, der ist sauber. Dann sieht man rechts im Bild, man kann natürlich mit Biogas auch so Glühstrümpfe betreiben. Früher mal war, nicht, in meiner Kindheit hat man ja das Stadtgas auch Leuchtgas genannt, weil da ist ja früher mal ist ja die Beleuchtung so gemacht worden. Da haben wir auch die Straßenlaternen, das waren alles Gaslaternen. Und die haben diesen Leuchtstrumpf gehabt, da waren seltene Erden drinnen. Und wenn das heiß wird, war das ein ganz helles, weißes Licht. Also Gaslicht. Man kann Motoren auch betreiben damit. Also eine ganz interessante Geschichte. Ja, wir kommen jetzt natürlich zu dem ganz wichtigen Aspekt. Soll Technik, wozu soll Technik eigentlich gut sein? Und da ist die eine Auffassung, die ich für sehr wesentlich halte. Technik soll ein Werkzeug sein. Technik soll uns helfen, Probleme zu lösen, ohne neue Probleme zu schaffen, möglichst wenig neue Probleme zu schaffen. Und wir haben ja schon vorher in früheren Vorlesungen gesehen, dass es Formen der Technik gibt, die man als harte Technik bezeichnet, die mehr Probleme schaffen, als sie lösen. Und Probleme schaffen, für die die Techniker gar nicht zuständig sind. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und daher ist es im Grunde klar, dass Technik nicht etwas sein sollte, was uns aufgezwungen wird von Konzernen oder Interessengruppen, die damit Geld verdienen wollen oder Macht ausüben wollen, sondern Technik sollte im Interesse der Menschen sein und sollte in irgendeiner Form kontrolliert werden. Und daher der Weg zu einer menschengerechten Technik ist klarerweise, dass man Technikbewertung macht, Fragen stellt, was hat diese Technik für Auswirkungen, sind diese Auswirkungen erwünscht, unerwünscht, kann man die vermeiden, wie schaut das Verhältnis zwischen Vorteilen und Nachteilen aus und so weiter. Und entscheidend ist, dass man im Interesse einer zukunftsfähigen Entwicklung auch die Frage stellen muss, fördert eine Technik zukunftsfähige Entwicklung? Ist sie neutral dazu oder ist sie hinderlich? Also es geht darum, einmal zu diskutieren, welche Art Technik wollen wir, welche wollen wir nicht und wie setzen wir diese Entscheidungen um. Und da bin ich wiederum bei dem seltenen Beispiel einer gut diskutierten demokratischen Entscheidung, was damals in den 1970er Jahren zur Frage Atomenergie in Österreich war, weil da ist wirklich im Sinne der Demokratie sind da alle möglichen Positionen, sind da diskutiert worden und die Medien haben all das auch abgebildet. Also der Debattenraum war in Ordnung. Das Kernstück einer Demokratie hat damals funktioniert und so ist die Entscheidung, die damals belächelt worden ist, oft zustande gekommen, dass Österreich ein fertiges Atomkraftwerk nicht in Betrieb genommen hat. Und wenn man sagt, was wäre gewesen, wenn man es in Betrieb genommen hätte und auch wenn überhaupt keine Unfälle passiert wären, hätte man jetzt eine radioaktive Ruine stehen und die enorme Kosten zur Beseitigung aufwerfen würde. Und die Frage, wohin mit dem ganzen radioaktiven Schrott und so weiter, das wäre ein Streitfall gewesen, der auch nicht leicht zu beheben gewesen wäre. Also jedenfalls im Sinne einer demokratischen Entscheidungsfindung ist völlig klar, dass sozusagen Technik das Ergebnis einer rationalen Abschätzung sein soll und einer demokratischen Entscheidungsfindung. Und potenziell folgenschwere Vorhaben sind nicht aufgrund von Teilaspekten zu rechtfertigen. Also wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ja, wenn ich gentechnisch verändertes Soja nehme, BT-Soja, also Bacillus thuringiensis, Toxin wird da selber ausgeprägt in dieser Pflanze und daher ist sie resistent gegen irgendeinen Schädling und daher ist sie besser, dann reicht es nicht, sondern ich muss dann sagen, Moment, was für Folgen hat diese Gentechnik überhaupt? Und da komme ich dann in ganz andere Dimensionen, dass man sagt, ja, wem nützt es eigentlich? Ja, das nützt denen, die Gene patentieren, die Nahrungsbasis der Menschen monopolisieren wollen, denen, die Monsanto und andere große Saatfirmen, die kleinen Saatfirmen aufkaufen und damit sozusagen die Alternative zerstören, nämlich die Möglichkeit, dass Bauern lokal angepasste Sorten in Form von Saatgut kaufen können. Und all diese Dinge muss man mitbedenken und dann muss man sagen, na, das ist kein guter Weg, weil diese Gentechniksorten sind eigentlich angesiedelt in der industriellen Landwirtschaft, die allein schon wegen ihrer enormen Erdölabhängigkeit keine Zukunft hat. Also Technik kann nicht aufgrund von Teilaspekten gerechtfertigt werden. Es ist eine Bewertung im Gesamtzusammenhang der ökologisch-gesellschaftlichen Entwicklung erforderlich. Dann ist auch klar, dass die wesentlichen Prinzipien, das Sicherheitsprinzip und das Vorsorgeprinzip anzuwenden sind, nämlich das Sicherheitsprinzip, dass man sagt, man darf nicht davon ausgehen, dass eine Technik immer nur nach Wunsch funktioniert, sondern was sind die möglichen Fehlschläge? Und da muss man von den schlimmsten möglichen Folgen ausgehen und muss sagen, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wenn dieser schlimmste Fall völlig unakzeptabel ist, dann tritt das Vorsorgeprinzip in Kraft und man sagt, ja, also das darf nicht eintreten und daher darf diese Technik nicht angewendet werden. Ernst Friedrich Schumacher hat ja sehr klar und überzeugend gesagt, dass sich vieles in unserer Gesellschaft vom menschlichen Maß entfernt hat. Und er hat eben das Buch geschrieben, Small is Beautiful, das in deutscher Übersetzung geheißen hat, es geht auch anders, jenseits des Wachstums, Technik und Wirtschaft nach Menschenmaß. Und wie schaut eine Technik nach Menschenmaß aus? Technik, wie schon gesagt, ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das darf man nicht belasten, das muss ich auch wieder weglegen können, wenn ich es nicht brauche. Es muss überschaubar sein, ich muss es verstehen, dieses Werkzeug. Nur dann kann ich es überhaupt verantworten, wenn ich es in seiner möglichen Auswirkung voll verstanden habe. Dann ist eine Fehlertoleranz auch wichtig. Es darf bei fehlerhafter Anwendung nicht Katastrophen auslösen. Es muss fehlerfreundlich sein. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil Menschen ja immer wieder Fehler machen. Und da gibt es den schönen Ausspruch, ich glaube von Jürgen Dahl, dass das Menschenmögliche gemacht wird, heißt, dass das Unzulängliche gemacht wird. Denn menschliches Handeln ist fehlerhaft und menschliches Ermessen ist lückenhaft. Also wir können nicht alles ermessen. Und daher, man kann auch sagen, Fehler machen zu dürfen, das ist geradezu ein menschliches Grundrecht. Professor Goffman, den ich sehr geschätzt habe, ein Strahlenmediziner aus den USA, der hat einmal gesagt, es gibt viele Menschen, die ihr Leben lang beweisen wollen, dass sie sich in ihrer Dissertation nicht geirrt haben. Es wäre aber viel besser, ein Klima zu schaffen, in dem Menschen mit Stolz Fehler eingestehen können. Also das wäre eine wesentlich bessere Sache. Also Technik muss flexibel sein. Sie darf bei Missbrauch nicht sozusagen Katastrophen auslösen und sie muss umwelt- und sozialverträglich sein. Das entscheidende Bewertungskriterium ist aber, wie passt eine Technik bzw. eben eine Innovation in eine zukunftsfähige Entwicklung. Ist sie förderlich einer zukunftsfähigen Entwicklung? Ist sie behindernd oder neutral dazu? Das ist, glaube ich, das Hauptkriterium. Und etwas, was heute viel zu wenig bedacht wird, wir reden ja heute viel über wichtige Klimapolitik, was alles im Sinne der Einbremsung eines Klimawandels erforderlich ist. Und da wird dann eben auch gesprochen, seit langem schon haben wir eine Energiewende gefordert. Und heute mehren sich immer wieder die Aussagen, ja, die Energiewende ist gescheitert und diese Windräder sind ja auch schädlich und werden viel zu viele gebaut und in Naturgebieten, wo sie die Vogelwelt und die Fledermäuse schädigen und so weiter. Also diese ganze Energiewende ist ja, funktioniert ja nicht und daher auch die Klimapolitik nicht. Und dann der nächste Schritt lautet dann, ja, also diese Klimafanatiker, die wollen uns ebenso wie die Pharmaindustrie in der Corona-Zeit wollen sie uns unsere demokratischen Grundrechte beschränken und wollen unsere Freiheit beschneiden und da müssen wir uns dagegen wehren. Also bitte, diese Klimapolitik ist ein Wahnsinn und die Energiewende funktioniert eh nicht und jetzt bauen wir doch endlich kleine neue Atomkraftwerke, aus denen kein CO2 herauskommt und so weiter und so fort. Ja, aber dabei ist übersehen worden, dass das Kernstück der der Energiewende, das schon vor mehr als 50 Jahren Basiskonsens in der Ökologiebewegung war, die Senkung des Bedarfs ist, dass man mit weniger Energie- und Materialverschwendung zunächst einmal agiert und da eine alte Folie, die ich schon seit langer, langer Zeit vorführe, Maßnahmen der Bedarfssenkung als Lösungsmultiplikator. Als erstes senken Sie die Energiekosten der Verbraucher. Wenn ich mit weniger auskomme und ich zum Beispiel Gebäude so saniere, dass ich mit wesentlich weniger Energieeinsatz zum Heizen auskomme, wenn ich die Beleuchtung so organisiere, dass ich weniger Strom brauche und so weiter, dann senkt das meine Energiekosten. Und das ist vor allem längerfristig von Bedeutung, weil die Energiepreise werden steigen. Das haben wir erlebt, die steigen immer und derzeit steigen sie wieder besonders stark infolge der Behinderung in der Straße von Hormuz, wo 20% der globalen Ölförderung durchläuft. Und jetzt durch den Irankrieg ist die Geschichte sehr gestört. Energieeinsparung bedeutet Umweltentlastung. Auch klar, die umweltfreundlichste Energie ist die eingesparte. Nicht? Und man hat da auch immer wieder den schönen Begriff Negawatt benutzt. Statt Megawatt, Negawatt, also weniger Energieumsatz. Das ist einmal. Die Auslandsabhängigkeit wird verringert, weil wir geben ja eine Menge Geld aus für Erdöl- und Erdgasimporte. Wenn wir das reduzieren können, ersparen wir uns eine ganze Menge Geld, das wir für soziale Zwecke, für Bildungszwecke, für kulturelle Zwecke ausgeben könnten. Die Zahlungsbilanz wird entlastet. Die Versorgungssicherheit wird verbessert. Ja, wenn ich mit weniger auskomme, ja, dann sind Speicher wesentlich sozusagen effizienter. Dann kann ich sozusagen mit den vorhandenen Speichern länger Lücken überbrücken. Also die Versorgungssicherheit wird verbessert. Ja, also Krisensicherheit wird damit verbessert. Und all das bedeutet eine Belebung der Wirtschaft mit sinnvollen Aufgaben. Und zwar muss man jetzt ja sehen, wenn ich Geld jetzt nicht für mehr Erdölimporte verwende, sondern Geld verwende, um die Infrastruktur fähig zu machen für ein Solarzeitalter, also möglichst energieeffizient. Ja, das sind eine ganze Menge von Maßnahmen möglich, von Gebäudesanierung, von Solararchitektur, von saisonalen Wärmespeichern. Da gibt es tolle Ergebnisse aus Schweden, wo gezeigt wurde, dass man mit einem großen Wärmespeicher für eine Wohnsiedlung sommerliche Solarenergie speichern kann und damit 80% der winterlichen Heizenergie decken kann. Also ich kann sozusagen den zusätzlichen Einsatz von Energie auf 20% reduzieren mit so einer Anlage. Also es gibt und viele, viele dieser Dinge beschäftigen eben kleine und Mittelbetriebe. Das heißt, es wird die Wirtschaft belebt und das auch dezentral, was wiederum dazu führt, dass die Zwangsmobilität der Menschen, die jetzt in irgendein Industriezentrum pendeln müssen, können dann im Nahbereich, können sie tätig werden. Also das ist auch wiederum ein Beitrag zur Verringerung der Zwangsmobilität. Ja, eine Wirtschaft, die mit weniger Energie auskommt, ist natürlich im Hinblick auf eine energieintensive konkurrenzfähiger. Ja, das habe ich schon gesagt. Ja, und dann sind eben diese Maßnahmen klarerweise eine Grundvoraussetzung für eine zukunftsfähige Entwicklung. Weil das ist ja immer wieder die Kernüberlegung, wenn wir Umweltethik betreiben oder darüber nachdenken, dass wir erkennen müssen, nach uns werden um Größenordnungen mehr Menschen leben als vor uns und gegenwärtig. Die Sonne, die wird noch ein paar Milliarden Jahre scheinen, die Biosphäre, die Evolution ist in der Halbzeit. Und wir verhalten uns so, als ob alle Ressourcen dieser Welt hier und jetzt uns zur Verfügung stehen und dann all denen, die nach uns kommen, niemand zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen im Hinblick, wenn wir mit künftigen Generationen solidarisch sein wollen, wenn wir von denen auch nicht verflucht werden wollen, die nach uns kommen, müssen wir schauen, dass wir ihnen eine Welt hinterlassen, in der sie auch noch alle Möglichkeiten haben, die wir heute haben. Und daraus folgt eben ein ganz, ganz anderer Umgang mit den erschöpflichen Materialien und mit der Biosphäre, sozusagen, ja. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache, dass diese Wege zur Reduktion des Energieumsatzes und Materialumsatzes mit erschöpflichen Ressourcen, dass das eine grundlegende Voraussetzung ist für eine zukunftsfähige Entwicklung. Und klarerweise auch würden damit die internationalen Spannungen verringert werden, weil wir heute ja, wenn man sich die Kriege anschaut und so weiter, dann hängt das alles mit Erdöl und mit Ressourcen und mit seltenen Erden und allen möglichen anderen zusammen. Ja, also Maßnahmen zur Bedarfssetzung sind ganz wichtig. Ja, im Gegensatz zu Problemmultiplikatoren gibt es natürlich auch Lösungsmultiplikatoren, und einer davon ist eben ökologische Landwirtschaft oder ökologische Gartenwirtschaft auch. Und da gibt es eben ein, aha, das ist jetzt lustig. Ja, Wirtschaften mit der Natur, das ist eine ganz wichtige Sache. Die Ökobauern, und ich habe den Beginn dieser Entwicklung an der BOKU auch hautnah miterlebt. Ich war ja in den frühen 70er Jahren war ich Assistent da an der Zoologie, und daneben war das Institut für Pflanzenbau, das war der Herr Professor Steineck. Und damals waren sozusagen die Anfangs, war die ökologische Landwirtschaft sozusagen noch in ihren Kinderschuhen. Und da kann ich mich nur erinnern, ein Student, der hat, glaube ich, hat er geheißen Blackholm, der hat einen Vortrag über ökologische Landwirtschaft gehalten, und da waren die traditionellen Verfechter der industriellen Landwirtschaft, die haben eben auch da ganz von oben herab die Verfechter der ökologischen Landwirtschaft heruntergemacht. Ja, man muss doch einsehen, dass dort, wo nicht gedüngt wird, auch nichts wachsen kann. Nicht? Also als ob in der ökologischen Landwirtschaft nichts gedüngt wird, ja, halt anders. Nicht? Und ähnliche Geschichten. Also ich kann mich noch erinnern, auch damals hat es immer wieder so eine Wintertagung auch gegeben, und da waren die industriellen Agrarier versammelt im Auditorium Maximum. Und da kann ich mich noch erinnern an einen Wortwechsel. Da ist von ökologischer Landwirtschaft die Rede gewesen, und einer dieser industriellen Agrarier hat gesagt: Was heißt ökologische Landwirtschaft? Jeder Umgang mit Tieren und Pflanzen ist ökologisch. Ne? Und daraufhin habe ich mich zu Wort gemeldet und habe gesagt: Nach der gleichen Logik müsste jeder Umgang mit Menschen menschlich sein. Ja, also da ist damals ziemlich heftig diskutiert worden, Und ich kann mich auch noch erinnern, also um eine weitere Note hier hereinzubringen, da war der Hofrat Betueli, das war der Chef von der Abteilung Lebensmittel im Hygieneinstitut, Lebensmittelhygiene. Der Betueli ist auch als Wurstpapst bezeichnet worden, weil der hat dann bei diversen Reklamationen hat es dann Gerichtsverfahren gegen Leute gegeben, die gegen das Lebensmittelgesetz verstoßen haben. Und da gab es eine Gerichtsverhandlung, wo mein Freund Bernd Lötsch dabei war, der sich damals sehr engagiert für ökologische Landwirtschaft eingesetzt hat und in so einer Kommission auch war. Und der Betuin, und angeklagt war ein kleiner Bauer. Und zwar war das ein deutscher Industrieller, der ausgestiegen ist und eine biologische Landwirtschaft betrieben hat. Und der war angeklagt, weil Pestizidrückstände in seinen Produkten waren, aber in einer Konzentration, die sozusagen allgegenwärtig ist. Also das war, die haben auch als, gegen die hat er nichts machen können. Und irgendwas mit Käse haben sie ihm vorgeworfen, dass der nicht hygienisch genug war oder sowas. Und da wurde er gefragt, was er mit dem Käse gemacht hat, mit dem restlichen. Ja, den hat er gegessen. Und dann hat der Betueli ihm eine Fangfrage gestellt. Was tun Sie gegen die Fliegen im Stall? Ja, also wenn er nichts tut, ist das ein hygienischer Missstand. Ne? Ich halte mir Fliegen, hat der Herr Leinenweber gesagt. Wie hält man sie Fliegen? Indem man ihre Netze nicht zerstört. Da kann man sich bei ihnen ja gar nicht frei bewegen im Kuhstall. Das eben ist das Problem unserer Fliegen. Gelächter im Saal und der Pretorelli hat einen roten Kopf gehabt und der Biobauer ist freigesprochen worden. Ja, also jedenfalls die Biobauern, die wir damals kennengelernt haben und die ich später kennengelernt habe, das waren alles Pioniere. Die haben alle genau nachgedacht. Die haben alle wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann hat er sich überlegt, ja, was sind da die Ursachen? Und hat versucht, die Ursachen zu beseitigen, eine andere Sorte anzubauen, den Boden zu verbessern und vieles andere mehr. Und jedenfalls mit der Natur. Und der Ansatz der industriellen Landwirtschaft war ja ein ganz anderer. Ich kann mich noch an ein Symposium erinnern, hier im Anfang der 70er Jahre war das Umweltschutz durch intensive Pflanzenproduktion, hat das geheißen. Nicht? Und da waren die Vertreter der Düngemittelberatung, die wurde direkt von der Chemie Linz gefördert, je nach Düngemittelumsatz. Und die haben jede Menge Dünger natürlich empfohlen überall. Die haben den Landwirten halt, die haben sie beraten. Und je mehr umgesetzt worden ist, umso besser ist es der Düngemittelberatung gegangen. Und die haben dann, der eine hat dann sehr schön bei dem Symposium die Grundeinstellung dargelegt. Die Pflanzen brauchen die Wurzeln eigentlich nur mehr, um sich festzuhalten, dass sie der Wind nicht wegweht, den Rest besorgen wir. Ja? Und es ist halt ein ganz anderes Denken. Ökologische Landwirtschaft, Gartenwirtschaft bemüht sich um möglichst geschlossene Energieströme, Stoffströme. Nicht? Und zwar, indem man eben mit Kompost düngt, Spurenelemente zuführt, da genügt Steinmehl und ähnliches. Ganz wesentlich ist das Ziel, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Und da gibt es ja auch Pioniere. Also ein Pionier war der Landschaftsgärtner Alwin Seifert in den 1940er Jahren. Der hat das berühmte Buch geschrieben, Gärtnern und Ackern ohne Gift. Und der hat bewiesen an einigen Stellen, wo Böden, die vorher für die Landwirtschaft völlig ungeeignet waren, die hat er mit Kompost so weit gebracht, dass sie ein fruchtbares Land geworden sind. Heute weiß man, es gibt ja die Geschichte mit der Terra Preta, das ist etwas, was man in Brasilien gefunden hat. Im Regenwald ist man draufgekommen, es hat, bevor die Weißen gekommen sind, hat es da indianische Siedlungen gegeben, große Siedlungen, und dort hat man schwarze Erde gefunden und ist dann draufgekommen, ja, da ist sehr viel Kohlenstoff drin. Also man hat Holzkohle produziert und sozusagen mit Kompost entwickelt sich dann eine schwarze Erde, die unglaublich nährstoffreich ist. Und das wird heute auch nachgemacht und funktioniert auch gut. Und diese Terra Preta ist dann natürlich auch eine Kohlenstoffsenke. Also wenn ich organisches Material nicht ganz verbrenne, sondern verkohle und die Kohle dann mit Kompost sozusagen mitkompostiere, dann habe ich eine ganz wertvolle Erde. Der Energieaufwand wird auch gesenkt, weil man eben nicht diesen energieintensiven, erdölabhängigen Mineraldünger verwendet. Es hat sich auch gezeigt, und von dem haben wir auch schon gesprochen, dass die löslichen Stickstoffdünger dazu führen, dass der Proteinstoffwechsel in den Pflanzen also verändert wird, dass im Saftstrom dann mehr Aminosäuren sind und die Pflanzen werden viel attraktiver und nahrhafter für pflanzenfressende Insekten. Und die Bioprodukte sind in der Hinsicht eben auch resistenter. Ich habe ja das letzte Mal auch die Geschichte erzählt von meinem damaligen Freund, leider ist er früh verstorben, Gernot Gräfe, der im Burgenland Experimente gemacht hat in Richtung biologische Landwirtschaft und biologischer Gartenbau. Und hat zwei Parzellen Erdäpfel nebeneinander gehabt, die eine mit Kompost gedüngt, die andere mit Stickstoffdünger gedüngt, mit dem Mineraldünger. Und dann hat er die Kartoffelkäfer einfach sich entwickeln lassen. Und die haben die Mineraldünger gedüngte Parzelle kahl gefressen. Auf der biologisch gedüngten waren zwar auch Käfer, aber dort hat er was geerntet, auf der anderen nicht. Also da habe ich sogar Fotos gemacht davon, also das hat man richtig gesehen. Und das sind auch Dinge, die José Lutzenberger beobachtet und beschrieben hat in Brasilien. Er war ja Düngemittelberater der Firma BASF und das hat ihn dann auch zu ökologischer Landwirtschaft gemacht. Also die Pflanzen sind gesünder, sind resistenter und halten auch länger. Also ich kann mich auch erinnern, ich habe einmal bei einem Biobauern Zwiebel gekauft und das war, glaube ich, im Frühjahr und das war ein Zwiebel vom vorigen Jahr und ich habe gesagt, na, der ist aber schön. Ja, sehen Sie, der ist schön. Nicht? Und mein Nachbar, der sozusagen konventionell wirtschaftet, der hat den meisten Zwiebel schon weggeschmissen, der ist verfault, obwohl er gespritzt hat gegen Fäulnis. Und er, der Bio-Zwiebel, der hat länger gehalten und war ohne Chemieschutz, war er in Ordnung. Und das Gleiche hat auch Gernot Gräfe eben erfahren, das habe ich auch das letzte Mal erzählt. Er hat zwei Parzellen Wein kultiviert, die eine auch konventionell und die andere biologisch mit Tresterkompost gedüngt. Und der Ertrag war auf der Bioparzelle klein, der Mengenertrag, aber er hat beide Produkte hat er an die Genossenschaft verkauft und für den Ertrag der Bioparzelle hat er mehr Geld bekommen, weil der Zuckergehalt höher war, die waren einfach besser. Erkennbar. Ne? Und diese Dinge sind, glaube ich, ganz entscheidend wichtig. Klarerweise auch die Produkte sind gesünder. Eine kleinräumige, schöne Kulturlandschaft ist möglich. Und Das Ganze ist naturschutzkonform, zumindest potenziell naturschutzkonform und umweltverträglich. Ernst Friedrich Schumacher, von dem ich ja schon viel erzählt habe, der hat nach seinem Tod, er ist, glaube ich, 1975 früh verstorben an einem Herzleiden. Nach seinem Tod ist ein Buch erschienen, Rat für die Ratlosen, aus einigen seiner Schriften. Und wie ich das gelesen habe, stoße ich da auf einen Satz. Es ist überhaupt sozusagen die Frage zu stellen, ob England überhaupt eine Landwirtschaft haben sollte. Ich dachte, was ist das jetzt? Aber der nächste Satz macht es klar, ob man nicht mit Gartenwirtschaft besser zurechtkommt. Und da gibt es auch eben diesen schönen Spruch von Schumacher, warum wächst der Kohlkopf im Garten besser als auf dem Feld? Das ist der TLC-Faktor, Tender Loving Care. Weil eben der Gärtner, der schaut sich das an und sieht, Moment, da ist ein bisschen trocken oder da reiße Unkraut aus und tue da mulchen. Da gibt es meinetwegen jetzt Schädlinge drauf. Ja, die beseitige ich, schaue ich, ob ich da Gelege von irgendeinem Schmetterling, ja, das zerdrücke ich halt, oder anderes. Also jedenfalls, der Gärtner, der schaut genau auf die Sache und kann also mit Bewässerung, mit Mulchen und so weiter, kann er dafür sorgen, dass der Ertrag gut ist, und zwar eben der Flächenertrag, der kann sehr hoch sein auf diese Art. Ja, das ist sozusagen schematisch das, was man unter Energiewende beschrieben hat, schon Mitte der 1970er Jahre. Die Energiewende, das heißt, der Übergang vom harten Weg zum sanften Weg. Was ist der harte Weg? Der ist aufbringungsorientiert. Das sehen Sie da links. Was heißt das? Das heißt, wir sagen, ja, wir haben den und den Umsatz an Elektrizität. Der Verbrauch ist so und so hoch. Der ist von Jahr zu Jahr um so viel Prozent gestiegen, also der wird jetzt weiter steigen. Das heißt, wir brauchen jetzt wiederum mehr Kraftwerke, wir brauchen mehr Öl, wir brauchen mehr Gas, wir brauchen von all den Rohstoffen natürlich mehr, weil wir haben immer mehr gebraucht, ja. Also aufbringungsorientiert. Dann kommt auch der Begriff Energiedienstleistungen ins Gespräch, der ist sehr wichtig. Das ist ein Begriff, wie ich schon erzählt habe, das letzte Mal, glaube ich, der für die Energiewirtschaftler neu war. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion an der TU, wo der Professor Bauer, der Professor für Energiewirtschaft, was heißt Energiedienstleistung? Das war für ihn ein völlig neuer Begriff. In der Alternativbewegung war der schon eingeführt, dieser Begriff. Was bedeutet das? Ich brauche ja keinen elektrischen Strom. Ich brauche kein Gas, ich brauche kein Erdöl, sondern ich brauche Energiedienstleistungen. Ich brauche eine temperierte Wohnung, ich brauche warmes Wasser, ich brauche Kraft, ich brauche sozusagen kinetische Energie, um irgendwas zu heben, um einen Lift zu betreiben, um andere Sachen zu machen. Und das ist die Energiedienstleistung. Die Energiedienstleistung ist das, wofür ich Energie umsetze. Beleuchtung, Heizung, Bewegung und so weiter. Und da ist jetzt der sanfte Weg, der sagt jetzt, wie kann ich diese Energiedienstleistungen so umweltschonend, so billig und so elegant wie möglich bewerkstelligen? Und da gibt es eben auch wieder, habe ich Ihnen auch das letzte Mal schon erzählt, wo du Gerhard vielleicht noch nicht, wann du es weißt schon, dann sagt er heute, wissen wir eh, der Schumacher hat so einen schönen Vergleich auch gemacht, hat gesagt, also wenn man in einem Atomkraftwerk, in einem Kohle- oder Gaskraftwerk Energie umsetzt jetzt und eine Dampfmaschine betreibt mit einem Wirkungsgrad von 30 oder ein bisschen mehr Prozent, und dann Strom erzeugt, eben 30% von der Energie, die man da verbrennt, wird in Strom dann umgewandelt. Der wird dann über teure Leitungsnetze unter weiteren Verlusten zu einem entfernten Verbraucher geleitet, der dann womöglich Wasser damit lauwarm macht, um sich die Hände damit zu waschen, dann ist es teuer, verschwenderisch und gefährlich. Diese Art dezentral lauwarmes Wasser zu machen, das ja Atomkraftwerk betreibt. Ja. Das ist so, das ist aber auch physikalisch gesehen unelegant. Also auf so einen verlustfreien Weg dezentral lauwarmes Wasser zu machen, ist physikalisch unelegant. Das ist so, als würde man mit einer Motorsäge Butter schneiden. Nicht? Also die kann ich ja mit einem Drahtbügel schneiden, aber mit geht's auch, ja, natürlich. Nicht? Aber es ist unelegant, das wird man nicht machen. So, das ist einmal ganz wichtig. Und wenn ich jetzt die andere Frage stelle, wie erzeuge ich dezentral lauwarmes Wasser, möglichst billig, möglichst umweltverträglich, möglichst elegant, ja, indem ich einen Flachkollektor aufs Dach lege. Dort habe ich dezentral, ohne zusätzlichen Aufwand habe ich da das warme Wasser, dort wo ich es brauche. Also das sind ganz wichtige Sachen. Dann muss auch das Mehr der Energiedienstleistungen in Frage gestellt werden. Wir brauchen nicht täglich mehr Heizleistung, wir brauchen nicht jährlich mehr von allen, sondern wir müssen uns auch von manchen unnötigen Produkten trennen. Für mich war schon allein die Aluminiumdosen, wie die eingeführt worden sind, habe ich gedacht, na, also das ist nichts für mich. Und habe auch noch nie für mich eine Aluminiumdose aufgemacht als Getränk. Und das Lustige war, ich war einmal im Jahr 88 in Japan bei den Konferenzen in Hiroshima und Nagasaki und da war auch Publikum, natürlich sehr viele Menschen aus Ländern, die von der Atomwirtschaft betroffen sind. Und es war dort auch sehr schwül und da ist so ein Karton durchgegangen mit Getränkedosen. Nicht? Jeder nimmt sich da was und ich habe die weitergeben, den Ding. Sagt, ja, hast du keinen Durst? Sage ich, ja schon, aber aus einer Alu-Dosen habe ich noch nie getrunken und ich werde auch nicht. Und habe dann gesagt, also es ist sehr schön, wenn man gegen die Atomenergie sich engagiert, aber wenn man täglich 10 Aluminiumdosen verbraucht für Getränke, dann sehe ich da einen gewissen Widerspruch drinnen und man sollte einen Atomgegner auch an seinen Lebensgewohnheiten erkennen. Und das hat dort Eindruck gemacht und am nächsten Tag ist schon eine große Wasserflasche dort gestanden. Die Leute haben, und ich bin dann eine Art Berühmtheit geworden, der noch nie eine Aludosen aufgemacht hat.
Zu unserem Thema Aluminium habe ich jetzt in einem anderen Seminar gehört, dass zum Beispiel Photovoltaik, die Solarpaneele, da ziemlich viel Aluminium braucht. Das hat aber nichts mit der Stromproduktion zu tun, sondern die haben Aluminium dran.
Na klar.
Meiner Meinung nach nämlich nur deswegen, um sie vor Beschädigung zu schützen. Also wenn du es auspackst, dann ist das, dass irgendwo hinbricht, schäle es gerne mal weg. Also das die Schutzfunktion, das ist offensichtlich noch niemand auf den Weg gekommen. Deswegen ich mache ein Holzrähmchen, was ich herunternehme, weil es einmal am Tag montiert ist, konnte so ein Alurahmen eigentlich keine Funktion mehr. Das ist noch nie in der
Ja, aber
Autopädie gekommen, etwas weniger
Ja, aber was der Holzrahmen so exponiert am Dach,
Nein, wenn das montiert ist, braucht man das. Da kann ich das Holz nicht mehr runternehmen. Es geht ja nur um die Phase,
ja,
wo
aber
es montiert
nein, ich
ist.
muss ja die Solarzellen, muss ich ja in irgendeiner Form einfassen. Ich kann nicht die nackerten Silizium.
Da,
Ja, na du, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Linie, dass man versuchen muss, mit möglichst wenig Aluminium auszukommen. Nicht? Das ist klar. Und ich kenne auch solche Panels, die. Aber das Aluminium ist ja im Prinzip rezyklierbar. Allerdings, soweit ich das gefühlsmäßig beurteilen kann, ist immer Unterschied, wenn ich so irgendein kompakten Gussteil habe aus Aluminium, den kann ich zu einem groß hohen Wirkungsgrad rezyklieren, das kann ich einschmelzen. Aber diese hauchdünne Aluminiumdosen, wo dann noch eine Menge, also Oxid drauf ist und so weiter, also ich glaube nicht, dass da mit hohem Wirkungsgrad rezyklierbar ist. Aber egal. Jedenfalls, harte Weg. Der geht eben davon aus, dass wir ständig mehr Energiedienstleistungen haben, mehr Aufzüge, mehr Klimaanlagen und von allem halt mehr. Der Energieumsatz steigt. Ja, wir brauchen natürlich Öl, Kohle, Gas, Atomkraft, von allem immer mehr. Das ganze System wird aber natürlich immer störanfälliger, auch umweltschädigender. Wir erleben ja heute eben gerade auch durch die Kriege, wie störungsanfällig diese Systeme sind. Umweltschädigend natürlich. Alles geht hin in Richtung Ressourcenerschöpfung, Verteilungskämpfe, dass man versucht, möglichst überall dort, wo wertvolle Ressourcen sind, den Zugriff sich zu sichern, und die Abhängigkeit wird immer größer, die Abhängigkeit der Verbraucher von diesen Dingen. Und da es um erschöpfliche Sachen geht, um Umweltschäden und so weiter, ist die ganze Sache in dieser Form nicht zukunftsfähig. Der sanfte Weg aber, der beginnt damit, dass man schon die Energiedienstleistungen einmal in Frage stellt und sagt, brauche ich das wirklich unbedingt? Geht es nicht auch anders? Geht es nicht auch umweltschonender? Geht es nicht auch eleganter? Und da gibt es eine ganze Menge von Errungenschaften in der Richtung. Aber was ganz wesentlich ist, dass natürlich auch die institutionellen Rahmenbedingungen in der Richtung sein müssen. Also zum Beispiel, was unser Verein Forum Wissenschaft und Umwelt seit Jahrzehnten immer wieder gefordert hat, richtige Ökosteuer. Dass man fordert, dass Material und Energie stärker besteuert werden und sozusagen die Lohnkosten gesenkt, Lohnnebenkosten gesenkt werden. Heute ist es ja so, dass man die Arbeitszeit, das Reparieren zahlt sich eigentlich gar nicht aus. Das schmeißen wir doch gleich weg und kaufen wir uns ein neues. Ne? Also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, da ist alles repariert worden, ist auch reparaturfreundlich hergestellt worden. Ich habe ein Motorrad gehabt, alte Buch 250er, und da steht in der Beschreibung drin, wie man beim Regler von der Lichtmaschine, das ist ein Relais mit Kontakten, wie man daran die Kontakte verschließen sind, die Kontakte ersetzt und wie man das wieder justiert. Wie das einmal dann der Fall war, da waren die Zeiten schon anders, da habe ich gesagt, ja, das Relais haben wir auch ausgetauscht. Dann habe ich gesagt, Moment, aber da kann man doch nur die Kontakte auch austauschen, steht ja in der Beschreibung. Nein, nein, das macht doch heute keiner mehr. Das ist sind die Lohnkosten zu teuer gewesen. Und deswegen hat man die Arbeit weggesteuert. Anstatt dass man den Energie- und Materialverschleiß wegsteuert und die Arbeit wiederum fördert. Ich habe das immer als ekelhaft empfunden, weil man jetzt irgendein liebgewordenes Gerät hat und sagt, ja, das möchte ich jetzt reparieren lassen. Und man lässt es reparieren und auf die Lohnkosten kommt dann noch die Mehrwertsteuer drauf. Ich muss dann noch Mehrwertsteuer zahlen, wenn ich jemanden beschäftigt habe, der was repariert. Und also das wäre so etwas, wo man sagt, wenn man das Steuersystem umweltfreundlich gestaltet, dann würde sich viel, viel mehr bewegen. Da gibt es auch interessante Studien darüber. Natürlich ist die Effizienzsteigerung etwas ganz Wichtiges, nicht? Also, aber da gibt es dann wieder die sogenannten Rebound-Effekte. Also LEDs, die lichtemittierenden Dioden sind ja ein enormer Fortschritt. Also eins meiner Hobbys ist ja Mikroskopie und ich habe so alte Mikroskope auch eine Zeit lang gesammelt und habe dann die Beleuchtung umgebaut auf LED. Und so eine 30 Watt Halogenlampe auf 2 Watt LED umbauen. Wunderbar dimmbar, viel besser als die Halogenlampe, weil wenn ich die gedimmt habe, dann wird das Licht verschiebt sich in Rot, wenn es schwächer wird. Und die LED bleibt in der Leuchtfarbe gleich und das Ganze wird nicht so heiß und so weiter. Großartige Geschichte. Aber man weiß ja, weil die LEDs so billig sind und so sparsam sind, ja, werden sie überall hingehängt und dann nimmt der Stromverbrauch wieder zu und der Materialverbrauch auch, weil das halt so billig ist und jeder kauft sich da jede Menge von diesen Leuchtkörpern und hängt sie irgendwo hin, was auch umweltmäßig gar nicht gut ist. Wenn man im Garten zum Beispiel in der Nacht überall so Lampen hat, ist das für die Insektenwelt gar nicht gut. Also auch da wird eben nicht so gearbeitet, wie es eigentlich besser wäre. Also jedenfalls Effizienzsteigerung, Bedarfssenkung ist ganz wichtig und dann Übergang auf solare Energiesysteme. Und das Ganze ist natürlich umwelt- und sozialverträglich, wenn man es richtig macht. Schöner Ausspruch von José Lutzenberger, glaube ich, war das, der gesagt hat, die Technokraten mögen die Sonnenenergie nicht, denn sie erlaubt es ihnen nicht, kommende Generationen zu bestehlen. Und ein anderer, der Verbraucheranwalt Ralph Nader, Amerikaner, der auch einmal Präsidentschaftskandidat war, aber leider nicht geworden ist, der hat gesagt, der Umstand, dass nicht auf jedem Dach eine Solaranlage ist, ist einfach zu erklären, weil die Sonne nicht Exxon gehört. Wenn die Sonne Exxon gehören würde, hätte man jeder schon am Dach eine Solaranlage und würden monatlich an Exxon was zahlen müssen. Und diesen Umstand, den sollten wir uns zunutze machen. Jedenfalls ist auch ein wesentlicher Aspekt dieser Bedarfsreduktion und Solar Orientierung. Die Sonne scheint ja gleichmäßig weitgehend auf die Erde. Erstens einmal schickt sie ungefähr 10.000 Mal so viel Energie auf die Erde, als der Weltenergieumsatz ist in der Energiewirtschaft. Natürlich gibt es Gegenden, wo mehr Sonne ist, intensiver und länger. Aber im Prinzip fördert eben die Solarenergie eben eine dezentral funktionierende Gesellschaft. Und ganz wichtig ist eben auch, das zu verstehen, was Schumacher so schön gesagt hat, einige Jahrzehnte billigen reichlichen Erdöls haben die Welt dramatisch verändert. Es sind riesige Siedlungsballungen entstanden, riesige Industrieballungen und unglaubliche Verkehrssysteme dazwischen. Das ist alles auf der Basis billigen Erdöls gewachsen. Und wenn wir jetzt glauben, Naja, also Erdöl wird teuer und ist nicht so verfügbar überall. Und man sieht eh jetzt diese Krise da mit dem Golf von Hormuz und so weiter. Ja, die Lösung ist Elektroauto, ne? Ein klarer Fall. Ja, aber zu glauben, dass man die gleiche Mobilität, wie es zu Zeiten billigen, reichlichen Erdöls sich entwickelt hat, weiterbehalten kann, das ist eben ein großer Irrtum. Und zwar geht es eben nicht darum, dass das Erdöl, es gibt Alternativen zu Erdöl, klarerweise. Aber es gibt keine Alternative zu billigem Erdöl. Das ist der wesentliche Aspekt, weil wenn eine konzentrierte Energie aus dem Boden raussprudelt und ich brauche es nur abfüllen oder in einer, oder Erdgas und brauche das nur über Leitungen verteilen, das ist was anderes, als wenn ich Sonnenenergie umwandle in Wasserstoff oder andere Sachen. Das ist alles viel, viel teurer als das, als eine sprudelnde Erdölquelle. Und daher ist all das, was auf der Basis billigen Erdöls gewachsen ist, nicht zukunftsfähig. Und daher ist die wesentliche Forderung oder die wesentliche Strategie wiederum zu dezentralisieren und überall dort, wo Energie gebraucht wird, die Energie auch möglichst solar zur Verfügung zu stellen. Und da ist dann das Ziel auch, genauso wie bei der Ernährung, eine regionale Selbstversorgung. Also sozusagen regionale Autarkie ist ganz wichtig in den Grundbedürfnissen. Man sagt, zumindest die wesentlichen Ernährungsgrundbedürfnisse, die sollten in der Region hergestellt werden. Also man sieht ja jetzt auch, erst gestern habe ich wiederum so ein Gespräch von Insidern gehört, die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind ja sozusagen alles unglaublich. Künstlich ist das Ganze. Ne? Da gibt es Hochhäuser mit Air Condition und so weiter. Also eine technische, hochtechnische Struktur. Trinkwasser, also Entsalzungsanlagen und so weiter. Das alles mit energieintensiven Produkten gespeist. Also sozusagen. All das, diese Air Condition, der Strom, all diese ganze künstliche Umwelt, Wasserentsalzung, alles mit Erdöl, Erdöl, Erdöl. Ja, das ist nicht nur nicht zukunftsfähig, sondern das ist auch höchst verletzlich. Nicht? Heute im Irakkrieg, Irankrieg, wird ja überlegt, was ist, wenn man die Iraner jetzt wirklich so weit bringt, dass sie anfangen, wild um sich zu schlagen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind extrem verletzlich. Wenn man da ein paar so Entsalzungsanlagen kaputt macht, ja, wo kommen die ihr Trinkwasser dann? Ne? Wenn man da irgendwelche, also, das ist sozusagen ein Beweis, diese Entwicklung, die ist unglaublich störanfällig. Das ist ganz was anderes als eine dezentrale, kleinräumige Struktur, die nahezu autonom ist in der Energie- und Nahrungsversorgung. Also das ist etwas, was ich auch eigentlich immer schon vor langer, langer Zeit für wichtig gehalten habe und was man immer wieder und heute noch als völlig unwichtig bezeichnet, nämlich sozusagen die Selbstständigkeit, dass man nicht angewiesen ist auf Importe von allen möglichen lebensnotwendigen Dingen. Ja, was auch, bitte.
Wenn wir das,
Bitte ein bisschen lauter.
wenn man davon ausgeht, beispielsweise auch E-Mobilität mehr, noch mehr umzusteigen, werden ja diese Akkus auch mit weiteren Stoffen aus dem globalen Süden produziert, also Lithium
Ich
und
höre schon schlecht.
Es werden Rohstoffe abgebaut, zum Beispiel in Südafrika, Kongo, Afrika und Südamerika, die für Akkus notwendig sind für deren Laufzeit und Produktion. Inwieweit ist das dann auch sozial verträglich, weil die Menschen unter den
Völlig, ja,
Umständen.
na, eben nicht.
Ja.
Ne? Eben nicht. Ne? Wenn man sich anschaut, was da allein schon an Kinderarbeit gibt. Ne? Und allein schon, wenn man an die kommenden Generationen denkt und sagt, ja, wir halten es für selbstverständlich, dass man von dort und dort uns jetzt die seltenen Erden und alles Mögliche holt. Ja, wie schaut es dort in 10 Jahren, 20 Jahren, 100 Jahren aus? Wie schaut es dort in 1000 Jahren aus? Da wird es sicher noch Menschen geben, aber wie beeinflussen wir deren Lebensmöglichkeiten durch unsere heutigen Konsumgewohnheiten? Ne? Also allein, wenn ich eben die E-Mobilität hernehme, und man muss ja nur schauen, welche Abfalldüngern da erzeugt werden, allein die Reifen, ne? Allein die Batterien, allein all das, nicht? Was landet da alles im Abfall? Und man muss ja nur, also ich habe ja sozusagen eine jahrzehntelange Erfahrung mit all diesen Dingen. In der Kriegs- und Nachkriegszeit hat es ja keine Müllabfuhr, also in der Nachkriegszeit hat es ja mindestens viele Wochen lang keine Müllabfuhr gegeben. Ja, da waren auf der Straße die Abfallhaufen. Was war dort? Asche war dort. Vom Heizen von der Kohle und ein bisschen Holzasche. Dann war vielleicht ein zerschlagenes Heferl dort oder ein lückeriges Rändl. Ne? Das waren ganz andere Zustände. Ich kann mich erinnern, wenn ich als Kind oder Junger in die Vorverhandlung gegangen bin, da hat es die ganzen Rohstoffe gegeben. Ne? Wiener Weiß und Leinöl und weiß ich was alles, wenn man ein Kit braucht hat, wie hat man sich die und die Sachen gekauft und hat sich das zusammengemischt. Und dann, Moment, aber ich brauche ein neues Petroleum. Hast du Flaschen mit? Na, ich gebe dir eine, aber bring's mit. Ne? Eine Flasche war ein Gebrauchsgegenstand. Nicht, wenn ich als Bube Marmeladglasl genommen habe, um in den Türkischanspark zu laufen und dort Kaulquappen oder irgendwas zu fangen, und man sagt, du zerschlag's nicht und bring sie auch wieder zurück, das Glasl. Ne? Heute ist man stolz, wenn man das Glas in einen Apfelkübel schmeißt. Also es ist, wenn man heute auf einen Müllplatz geht und schaut in die Container rein, was da alles drin liegt, wird dann schlecht. Das hinterlassen wir zu einem großen Teil in Form schädlicher Reste der Nachwelt. Oder diese ganzen Geschichten, Elektronikschrott. Ganze Containerschiffe voll mit diesen Abfällen werden dann als Entwicklungshilfe irgendwo hingeschickt. Und in einer Gegend, wo früher eine blühende Natur war und ein Fluss, aus dem die Leute sich die Fische fangen konnten, zur Ernährung, ist dort eine Müllhalde, wo die verkohlten Reste von Computern und allen möglichen herumliegen. Die kleinen Kinder Kabeln verbrennen, wo giftige Gase entstehen und Aerosole entstehen von der verbrannten Isolierung. Nicht nur, dass sie das ein bisschen Kupfer gewinnen und dann ein paar Groschen dafür kriegen. Nicht? Da tut ans Herz weh. Nicht? Wie die Natur zerstört wird, wie Menschen, also wie man denen ihre Lebensbasis nimmt. Und nur, weil wir halt verschwenderisch leben.
Interessant wird ja auch der geplante oder angezielte, angepeilte Lithiumabbau in Kärnten, wo ein australischer Konzern die Schürfwerke war. Denn da haben wir es dann wirklich voll raus. Das wird wieder interessant angestellt.
Ja, naja, und da ist dann eben auch klar, da wird es Widerstand geben und der ist durchaus berechtigt. Nicht? Aber den Widerstand gegen die gleiche Beschädigung irgendwo anders, den gibt es nicht. Also das ist eben diese Inkonsequenz. Ja, und es wird halt viel zu viel über Energie geredet, zu wenig getan, aber man tut so, als ob es nur um die Energie geht. Aber wir sind ja schon mittlerweile so weit, dass wir jetzt gesagt haben, es geht halt um Material. Und daher betone ich auch immer, dass es nicht nur die Energiewende geben muss, sondern auch eine Materialwende. Und was bedeutet das? Eben immer wieder heute unten, man kann es entweder umweltschädigend, nicht zukunftsfähig machen oder zukunftsfähig machen. Das ist die Wende. Und das Gleiche, was für die Energie gilt, gilt eigentlich auch für Material. Wenn wir jetzt auf der harten Seite bleiben, Steigerung des Verbrauchs erschöpflicher Materialien, so, und dort sind wir jetzt. Nicht? Wir brauchen für Autobatterien oder für anderes, wenn jeder Schmarrn ist elektrisch, da brauchen sie Batterien dazu. Das weiß jeder. Und jede Menge Wegwerfprodukte, das nennt man dann auch zum Teil geplante Obsoleszenz, dass etwas absichtlich so gebaut wird, dass es nur begrenzte Nutzbarkeit hat und dann landet es am Müll. Das bedeutet Umweltschäden, hohe Kosten und natürlich Konflikte um zukunftsfähige Ressourcen. Dazu kommt dann auch, das können Geologen im Detail viel besser ausführen, dass die heutigen Methoden, Rohstoffe zu gewinnen, auch einen gewissen Raubbaucharakter insofern haben, als man jetzt möglichst billig Rohstoffe gewinnt und sagt, Moment, ist der höchste Gehalt an dem Lithium oder was immer man gewinnen will. Dort ist ein bisschen weniger, das zahlt sich heute noch nicht aus, aber ich hole mir jetzt so billig wie möglich, so viel wie möglich heraus. Und die Abfälle, das ramme ich irgendwie dorthin und erschwere dann die Nutzung für die anderen, die nach uns kommen. Also es wird da oft auch auf eine nicht schonende Art werden die Dinge abgebaut. Auf der anderen Seite, die zukunftsfähige Art oder die Materialwende bedeutet, dass man mal, das Ziel ist klarerweise, den Verbrauch erschöpflicher Materialien gegen Null zu bringen im Laufe der Zeit, dass man reparaturfähige Produkte wieder erzeugt. Da gibt es wunderbare Beispiele von dauerhaften Geräten, die leicht reparierbar sind. Und da gibt es dann auch bewährte Strategien, wo man sagt, man muss nur die Spielregeln ändern. Also beispielsweise ein Kopierer. Wenn jetzt irgendeine Firma oder ein Institut oder so irgendwie, die sagen, ja, wir brauchen jetzt eigentlich eine Möglichkeit zu kopieren. Ja, da kauft man einen Kopierer. Der gehört jetzt dann mir als Firma. Und wenn er hin ist, ja, dann muss ich mir halt einen neuen kaufen oder ihn reparieren lassen. Die andere Möglichkeit ist das Leasen, dass man jetzt sagt, der Kopierer von der Firma Canon, der gehört der Firma Canon, die stellen mir her und ich zahle pro Kopie irgendwas. Und wenn der eine Störung hat, dann rufe ich an und sage, euer Kopierer funktioniert nicht. Und dann kommen sie und stellen wir vielleicht gleich einen anderen hin und nehmen den mit und reparieren ihn. Und dann werden sie feststellen, Moment, aber wenn wir den so und so und so bauen, dann ist er leichter zu reparieren. Wenn wir den so und so bauen, dann sind die Entsorgungskosten günstiger. Die und die Teile, das sind Verschleißteile, die muss ich leicht ausbauen können. Und also da wird schon allein von der Konstruktion her, wird das Gerät schon ganz anders gebaut, eben nachhaltiger, zukunftsfähiger, haltbarer, reparaturfreundlicher. Nicht? Genauso, wenn sich Leuchtstoffröhren, jetzt sind es eben LEDs oder so, nicht? Dass man sagt, ja, ich brauche das Licht, ich muss ja nicht eine Leuchtstoffröhren besitzen. Nicht? Die gehört der Firma Osram. Und wenn das nicht mehr funktioniert, ja, dann schicke ich es der Firma Osram zurück. Und die ist für die Entsorgung zuständig und nicht ich. Und die wissen dann genau, wie sie das besser konstruieren müssen, dass es leichter rezitierbar ist, dass es leichter entsorgbar ist. Also diese Dinge sind wichtig und gut und sind punktuell auch erfolgreich schon umgesetzt. Was fehlt, sind die wirklich verbindlichen Rahmenbedingungen. Also all das ist im Prinzip möglich. Der Begriff kaskadische Nutzung ist auch etwas Wichtiges. Da könnte man jetzt von Holz sprechen, dass man sagt, ja, also Holz ist ja nicht nur wertvoll, weil es beim Verbrennen Wärme liefert, sondern auch als Strukturmaterial sehr wichtig. Das heißt, ich kann viel mehr Dinge einmal aus Holz herstellen, als zum Beispiel aus Aluminium, da bin ich ganz bei dir, Gerhard. Und wenn es diese Dienstleistung, dass das ein Möbelstück ist oder eine Hauskonstruktion oder irgendwas, nach längerer Zeit ersetzt werden muss, ja, dann kann ich immer noch thermisch nutzen. Also ich nutze etwas kaskadisch. Ich verbrenne es nicht gleich, sondern ich sage, Moment, ich kann ja die Struktur auch nutzen. Ich kann da jetzt. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man das so macht, dass man es dann auch ohne große Probleme thermisch nutzen kann. Dass man halt schaut, wie konstruiere ich das, wie baue ich das, welche Arten Leim verwende ich, das beim Verbrenner nicht giftig ist oder anderes. Also diese Dinge, kaskadische Nutzung ist etwas ganz wichtig. Dann natürlich auch die Entgiftung der Produktionsprozesse. Also da gibt es enorme Potenziale. Und etwas habe ich vielleicht auch schon erwähnt im Zusammenhang mit der sanften Technik. Schumacher hat eben diese Intermediate Technology Development Group gegründet und das war eben ein wunderbares Beispiel. Und an der Technik, an der TU Wien, gibt es die Gruppe Angepasste Technik, die auch in der Richtung tätig sind. Es gibt dann auch beispielsweise Initiativen in die Richtung, wo man sagt, ja, welche Technik brauchen wir eigentlich? Und da kann man jetzt auch wieder in die Richtung denken, wie Amulya Reddy, dieser indische Physiker, der gesagt hat, sozusagen Entwicklung ist nicht Expansion der Wirtschaft, sondern die Verbesserung der Lebensbedingungen der Ärmsten. Und wenn man jetzt sagt, Technik als Werkzeug, dann muss man sagen, ja, wo ist eigentlich Handlungsbedarf? Wie könnte man den Bedürftigsten ein bisschen helfen? Und da ist mir etwas unterkommen, da hat eben jemand gesehen, der Vater, der braucht da irgendwelche Kompressionsstrümpfe oder sowas und die kann er sich selber gar nicht anziehen und hat dann ein Gerät entwickelt, das es einem Bedürftigen möglich macht, etwas zu vollbringen, was er ohne den Gerät nicht zusammenbringt. Und das sind ganz wichtige Dinge zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Also das wäre auch eine Entwicklungsrichtung, dass man sagt, wo sind denn eigentlich Bereiche, wo ich Menschen, die bedürftig sind, mit Technik wirklich helfen kann. Also sozusagen Technik im Interesse der Menschen und nicht Technik im Interesse der Profitmaximierung und Machtausübung. Ja, und weil wir eben schon davon auch gesprochen haben, dass die industrielle Landwirtschaft mit ihrer enormen Erdölabhängigkeit und ihrer enormen Abhängigkeit von Kunstdünger und Phosphateinsatz und Maschinerie und Agrochemikalien nicht zukunftsfähig ist, braucht man natürlich auch so etwas wie eine Agrarwende. Das kann man ganz ähnlich grafisch darstellen. Heute geht es in Richtung Industrialisierung. Da spielt dann die Gentechnik in der Landwirtschaft eine große Rolle, also die sogenannte grüne Gentechnik, also eine Technisierung der und Industrialisierung. Und auf der anderen Seite wäre aber die zukunftsfähige Entwicklung eine Ökologisierung. Was versteht man da? Wie schon bei der biologischen Landwirtschaft erklärt, statt einem linearen technokratischen Denken, dass ich sage, da gibt es jetzt Schädlinge, ja, na klar, da gibt es jetzt ein Gift dagegen. Das erzeugt wieder andere Probleme und so weiter. Und die werden dann wieder mit einer technischen Lösung bekämpft und kommen neue Probleme dazu. Also statt dieser linearen Vorgangsweise, der Versuch, diese komplexen Systeme möglichst zu verstehen, was natürlich nie gelingen wird, aber vieles versteht man schon. Und möglichst mit der Natur zu arbeiten. Und das lineare Denken ist, wenn ich zum Beispiel jetzt im Garten sehe, im Moment meine geliebten Rosen, da sind jetzt Blattläuse, gehe natürlich gleich zum Baumarkt oder irgendwo und kaufe mir irgendein Gift und spritze das drüber. Ja, dann schädige ich auch die Nützlinge und so weiter. Ja, der andere Weg ist eben zu schauen, wie man die Nützlingspopulation stärken kann. Und ein gewisser Befall an Schädlingen muss auszuhalten sein. Der ernährt dann die Marienkäferl, wenn es Blattläuse sind, und die Florfliegen und die Schwebfliegenlarven und so weiter. Und das bringt dann wiederum etwas für die Ernährung von Singvögeln, deren Rückgang wir beklagen. Also im Grunde genommen muss man in Richtung Vielfalt denken. Also die Industrialisierung bedeutet mehr Abhängigkeit von billigem Erdöl, Raubbau an der Natur, Uniformierung durch Gentechnik. Das ist deswegen eben auch so wichtig. Ich habe mich ja mit dem Thema lang und intensiv befasst. Ich war ja auch Sprecher des Gentechnik-Volksbegehrens, das drei Forderungen gehabt hat. Kein Essen aus dem Genlabor in Österreich, keine Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in Österreich und kein Patent auf Leben. Und in der Diskussion um die Gentechnik, ich war da mal bei einem Symposium, wo die ethische Frage zur Gentechnik nur die war, darf man es einem Bauern verweigern, Gentechnik zu verwenden? Freedom of choice ist so wichtig. Ne? Und das wäre ja schön, wenn man diese Freedom of choice überhaupt möglich wäre. Aber de facto ist ja so, dass diese Firmen, die Gentechnik betreiben, ob das jetzt Monsanto, Bayer oder andere sind, ja, ständig kleine Saatgutfirmen aufgekauft haben und verhindern dadurch, dass lokal angepasste Sorten für die Bauern überhaupt verfügbar sind. Also Gentechnik ist etwas ganz Schlimmes, weil damit die Verdrängung angepasster lokal angepasster Sorten von Nahrungspflanzen eben die Verdrängung noch schneller vor sich geht und auf diese lokal angepasste Vielfalt von Nahrungspflanzen ist ja jede zukunftsfähige Landwirtschaft oder Lebensmittel- oder Gartenwirtschaft angewiesen. Und wenn wir diesen genetischen Kahlschlag weiter fortsetzen, schädigen wir natürlich die Möglichkeiten künftiger Menschen, auf vernünftige Art lokal angepasst Nahrung zu gewinnen. Also diese Industrialisierung bedeutet eben, dass sie die Zukunftsfähigkeit der Lebensmittelversorgung dramatisch einschränkt, weil eben diese Form der industriellen Landwirtschaft gar nicht zukunftsfähig ist. Es werden eben auch die agrarischen traditionellen Systeme zerstört. Die ganze Geschichte ist weder umwelt- noch sozialverträglich und die Abhängigkeit der Verbraucher, die nimmt dramatisch zu. Die Lebensmittelbasis wird sozusagen monopolisiert. Da haben dann Agrokonzerne, haben dann dort das Sagen. Die Ökologisierung geht eben andere Wege, mit der Natur arbeiten, versuchen, also eine genetische Vielfalt zu bewahren. Das gelingt natürlich dann am besten, wenn die Bauern das Saatgut auch selber wieder weiterverwenden können. Damit wird eine Anpassung an die lokalen Verhältnisse möglich, was natürlich auch im Hinblick auf Klimawandel durchaus interessant ist. Nicht? Weil zu glauben, dass diese gentechnisch erzeugten und patentierten Sorten, dass die auf der ganzen Welt unter ganz verschiedenen Klimabedingungen optimale Erträge bringen, ist ja schon eine absurde Vorstellung. Die funktionieren vielleicht hier ganz gut, aber dort nicht so gut. Und dort funktionieren angepasste Sorten, die dort seit Generationen gepflegt werden, funktionieren dort besser. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen. Die genetische Vielfalt ist ganz wesentlich und Sicherheit infolge von vielfältiger Redundanz. Also wenn es verschiedenste Reissorten gibt, verschiedene Maissorten und so weiter, dann ist das Ganze viel stabiler, als wenn es eine Hochleistungssorte gibt und wenn da eine Krankheit auftaucht oder sowas, ja, dann ist der Schaden großflächig. Ja, das Ganze geht dann in Richtung von Ernährungsautonomie auch. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, das habe ich jetzt Konfliktwende genannt, man kann sozusagen in die eine Richtung gehen, Militarisierung oder Humanisierung. Nicht zukunftsfähig ist einfach Kriegstreiberei, Propaganda, Missachtung des Völkerrechts seitens der Mächtigen, das haben wir alles derzeit erlebt. Krieg gegen den Terror. Man instrumentalisiert die Bereitschaft des Menschen zur Aggression mit ganz raffinierten Methoden. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht. Man erzeugt Angst und so weiter. Das Ganze ist insofern schädlich. Man kann sagen, Kriege haben vielfältige Opfer. Nicht nur die Soldaten beider Seiten, die da in den Krieg geschickt werden. Wenn man die Menschen fragen würde, wollt ihr einen Krieg? Ich glaube nicht, dass man viele findet, die sagen, jawohl, wir wollen Krieg. Nein, die wollen Ruhe haben, die wollen in Frieden leben. Werden aber in Kriege gehetzt. Wer sind die Verlierer? Ja, alle die Beteiligten, alle die, die unmittelbaren Schaden erleiden, alle die, denen man die man vertreibt von ihrer Heimat, alle die, die man umbringt, die man, deren Freunde und Verwandte man umbringt, die man individualisiert, die man traumatisiert. Aber, und das kommt dann dazu, alle künftig lebenden Menschen verlieren wegen Kriegen. Und zwar, weil wir versäumen, all die Möglichkeiten auszuschöpfen, die auch künftigen Menschen eine lebenswerte Welt ermöglichen. Wenn wir statt den Strukturwandel in Richtung Energiewende, Solarzeitalter, wenn wir das versäumen und Raketen bauen und die Intelligenz verwenden, um noch raffiniertere Mordinstrumente herzustellen, ja, dann ist jetzt das Ganze an Absurdität nicht zu überbieten. Ja, wie schaut's? Zukunftsfähig, die Humanisierung, wie schaut denn die aus? Naja, erstens müssen wir anfangen, gewaltfrei zu kommunizieren. Wir müssen lernen, anderen zuzuhören, Menschen mit ganz anderen Positionen zu verstehen. Ich muss nicht alles billigen, was jemand vertritt, der ganz anders denkt, aber ich muss versuchen, ihn zu verstehen. Und wenn ich das ernsthaft versuche dann, und den anderen zuhöre, dann werde ich auch gescheiter. Ich muss ja verstehen, was andere Menschen, die nicht mit mir einig sind, wie die denken, was die denken, welche Prioritäten, welche Sorgen, welche Wünsche sie haben. Und mir ist es immer wieder passiert. Ich war immer interessiert daran, kann man nicht etwas anders auch sehen, auch schon beim Studium, wenn man irgendwas dargestellt wird, das ist so und so und so, aha, ja, na Moment, aber wenn ich so und so betrachte, dann kommt mir das Ergebnis nicht so blass vor, wie ist denn das, wenn ich das so anschaue? Also es haben ja, wie schon Nietzsche gesagt hat, ist alles Sehen perspektivisch und jedes Ding hat nicht nur eine Seite, nicht nur zwei Seiten, sondern viele Seiten. Und jeder Mensch sieht die Welt anders, jeder lebt in einer anderen Wirklichkeit, die das Ergebnis von Information und Kommunikation ist. Und wie schon Paul Watzlawick, der prominente Psychologe, dargelegt hat in seinem schönen Buch Wie wirklich ist die Wirklichkeit, dass es höchst gefährlich und falsch ist zu glauben, dass meine Wirklichkeit die einzig wahre Wirklichkeit ist. Und daher ist es wichtig, wenn man die Dinge besser verstehen will, Probleme besser verstehen will, dass ich mir die Meinung anderer anhöre. Und für mich war es eigentlich immer spannend, wenn jemand etwas, was für mich ganz selbstverständlich war, ganz anders gesehen hat und sagt, Moment, aber so ist das nicht. Ach, interessant, wie siehst du das? Und dann konnte man sagen, ah, das schon, so habe ich das ja auch gar nicht gesehen. Ein spannender Gesichtspunkt, ja, jetzt bin ich gescheiter worden. Oder, na du, pass auf, was. Schau das einmal von der Seite an und so weiter, und dann hat vielleicht der andere das Aha-Erlebnis. Also es geht kein Weg daran vorbei, dass man sich gewaltfrei und mit guten Argumenten, mit nachvollziehbaren Argumenten, mit überzeugenden Argumenten bemüht um Konsens oder um wechselseitiges Verständnis. Und heute haben wir einen unglaublichen Verfall an Diskussionskultur. Das Ganze geht in Richtung psychologischer Kriegsführung und sozusagen in Richtung Propaganda. Und das Kernstück der Propaganda ist ja sozusagen nicht mit Argumenten zu arbeiten, sondern mit Unterstellungen, indem man Meinungsgegner nicht versucht sachlich zu widerlegen, sondern moralisch zu disqualifizieren und zu sagen, was der, das ist doch ein Schwurbler, Nazi, Rechtsextremer, Linksextremer, mit dem darf man doch gar nicht reden, dem darf ich doch gar nicht die Gelegenheit zu zu reden bieten. Und dann sind wir schon bei der Cancel Culture. Wenn man sagt, was, der will da einen Vortrag halten, anstatt dass man zuhört und dann versucht, sachlich zu widerlegen, wird mit Kampfbegriffen gearbeitet. Das ist ein Verschwörungstheoretiker, das ist an sich ein saublöder Begriff, weil das ist die Grundlage der Kriminalistik, dass man sagt, Moment, welche Interessen stecken da dahinter? Gibt es da vielleicht Absprachen? Gibt es da Planungen? So weiter. Das ist ein ganz legitimes Mittel, um Ursachen zu erforschen. Und es ist ja auch bekannt, woher dieser Begriff kommt. Nach der Ermordung des Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 wurde ja eine Kommission mit der Aufklärung betraut und diese Kommission war sozusagen unter dem Vorsitz des Geheimdienstchefs, der Hauptnutznießer und der Hauptmotivierte an dem Kennedy-Mord war. Und da hat man dann gesagt, also man hat dann einen Täter sozusagen beschrieben, das war der Lee Harvey Oswald. Der ist dann gleich erschossen worden von einem anderen, der dann auch erschossen worden ist. Damit war die Sache abgeschlossen. Das war der Einzeltäter. Und wer was anderes vermutet hat, und da hat es viele, viele Gründe gegeben, die heute voll bestätigt sind, dass da der CIA die in dem Spiel gehabt hat, der ist, man soll ja keine Verschwörungstheorien betreiben. Ne? Also man hat sofort ihm erklärt, also die diese Verschwörungstheorien da machen, das sind Leute, die halt ganz, ganz blöd sind. Und wer da also jetzt diesen offiziellen Bericht anzweifelt, der ist ja schon sozusagen ein Verschwörungstheoretiker, den man nicht ernst nehmen kann. Und um die Sache noch wirksamer zu machen, gibt es ja mittlerweile schon institutionelle Verschwörungstheoretikwissenschaftler. Ne? Da kommen dann oft irgendwelche Talkshows und da ist dann einer, der ist ein Experte für Verschwörungstheorie. Nicht? Und da wird dann erklärt, ja, da gibt es ja so Wahnsinnige, die Erde noch als Scheibe betrachten. Nicht? Und so weiter, da werden dann ein paar ganz blöde Ansichten dargestellt und das sind Verschwörungstheorien. Und der ist dann auch ein Verschwörungstheoretiker, also ein bisschen den Deppen braucht es ja gar nicht zuhören. Nicht? Und dabei ist ja da auch, wenn man ein bisschen nachdenkt, muss man sagen, ein bisschen, was soll das? Wenn einer an eine flache Erde glaubt, was ist das für, was ist da dran eine Verschwörungstheorie? Das ist einfach eine Dummheit. Eine Verschwörungstheorie ist ja etwas, wo ich sage, unter diesem Vorgang steht eine Absprache, steht eine Verschwörung, stehen Menschen, die das gemacht haben. Ja, was ist da bei der flachen Erde? Wo kann da eine Verschwörung sein? Also das im Bereich der Verschwörungstheorien überhaupt hineinzunehmen, ist ja meiner Meinung nach schon ein Beispiel, wie blöd das Ganze ist. Aber das wird eben gemacht, um Menschen zu diskreditieren, die eben mit Fleiß und Sachlichkeit Hintergründe von Verbrechen aufklären wollen. Also diese Geschichte ist etwas, was meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist. Ganz wesentlich ist natürlich, dass gleiches Recht für alle herrschen muss. Es darf keine Doppelmoral geben. Und die ist ja heute weit verbreitet, die Doppelmoral. Also werden Leute angeklagt und verurteilt und heruntergemacht, die Dinge machen, die der Ankläger selber macht. Aber die Mächtigen, die fordern das Völkerrecht ein bei anderen, aber wenn es ihnen nicht passt, wird das Völkerrecht eben absolut nicht nicht ernst genommen. Also das erleben wir ständig heutzutage. Ja, also im Grunde genommen ist völlig klar, dass das Völkerrecht für alle gelten muss, das Gewaltverbot. Wenn man sich die Charta der Vereinten Nationen anschaut, da steht eben drin, dass sozusagen die Beziehung der Völker untereinander eben freundschaftlich sein muss, dass sie niemand in die Angelegenheit anderer hineinmischen darf und so weiter und so weiter. Und wenn man sich die gegenwärtigen Konflikte und Kriege anschaut, dann muss man sagen, ja, also da ist das Völkerrecht von Anfang an missachtet worden. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ja, also die Russen, die haben da jetzt eine demokratische Ukraine überfallen und daher sind die zu verdammen und man muss die Ukraine unterstützen, dann ist das eine sehr, sehr oberflächliche Sicht der Dinge, weil die Geschichte hat angefangen, indem der Westen sich in die Sache unglaublich hineingemischt hat, völkerrechtswidrig. Ein Regierungswechsel, einen brutalen, gewalttätigen, blutigen Regierungswechsel in der Ukraine mit verursacht hat, die Leute gegeneinander aufgehetzt hat. Und all diese Dinge haben dann zu einem scheußlichen, grauenhaften, zu verurteilenden Krieg geführt. Nicht? Aber der hat begonnen durch Einmischung in Angelegenheiten, die völkerrechtswidrig waren. Eine ganz spannende Sache möchte ich Ihnen noch erzählen. Sie wissen ja sicher auch jetzt in der Angelegenheit um Gaza, wo Israel eben in einer grauenhaften Weise Völkermord betreibt und die Bevölkerung in Gaza niederbombt und alles zerstört und so weiter und so weiter. Und da hat es dann im Oktober, wann das war, ja, es fällt mir jetzt nicht ein, aber eben diesen Ausbruch der Hamas gegeben, wo da eine Menge Leute gestorben sind und so weiter. Und wenn man über diese Dinge redet, da wird sofort verlangt, ja, aber das muss verurteilen, die Hamas. Die Hamas muss verurteilen. Oder jetzt, was ich, Ukraine-Krieg, ne? Ja, also die Russen, das ist völkerrechtswidrig, das muss man verurteilen. Und da gibt es einen amerikanischen jüdischen Historiker, den Norman Finkelstein, den ich sehr schätze, der die palästinensische Problematik sehr kritisch verfolgt seit Jahrzehnten. Und der hat etwas für mich sehr Spannendes und Überzeugendes gesagt. Im Hinblick eben auf die Verurteilung der Hamas, dass man sagt, ja, also bevor wir über das weiterreden, also verurteilst du diesen Angriff der Hamas? Ja. Und da sagt der Finkelstein Folgendes. Er bezieht sich auf den Sklavenaufstand in den USA, wo der Wedderkassen fix nochmal, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also jedenfalls ein Anführer, Nat Turner hat er geheißen. Nat Turner war ein Sklave eben, der diesen Aufstand organisiert hat mit dem Motto Tod den Weißen. Und da sind natürlich viele Weiße umgebracht worden, scheißliche Verbrechen und so weiter. Der Nat Turner ist dann gefangen worden und erhängt worden, klarerweise. Und da sagt der Norman Finkelstein etwas sehr Wesentliches. Der Aufstand ist zu verurteilen, aber nicht der Nat Turner. Warum? Weil wenn ich den Nat Turner verurteile, dann ignoriere ich alles, was zu diesem Aufstand geführt hat, das ganze Unrecht. Der Aufstand ist zu verurteilen, der Krieg in der Ukraine ist zu verurteilen. Aber nicht die Russen. Ja, die haben auch Mitschuld. Aber wenn ich nur die Russen verurteile, dann vernachlässige ich all die Verbrecher und die Provokationen und all das, was zu diesem Krieg geführt hat. Das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Unterscheidung. Der Aufstand, der blutige, ist zu verurteilen. Das ist eine ganz schlimme Sache. Kriege sind zu verurteilen. Aber es sind ja manche Konflikte richtig absichtlich erzwungen worden und provoziert worden. Und da ist jetzt dann die Frage, ne? Wen klage ich in erster Linie an? Den Provokateur oder den, der sich provozieren hat lassen? Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, die mir persönlich wichtig erscheint. Ja, wir erleben Blut für Öl, eine Spirale der Gewalt. Eine ganz schlimme Periode der Geschichte ist ja auch, nachdem, wenn man sich mit der Geschichte der Atombombenentwicklung befasst, nach dem Zweiten Weltkrieg oder zum Ende des Zweiten Weltkriegs, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki sind ja auch ein beispielloses Gewaltverbrechen. Und da ist etwas auch interessant. Es gab ja in Wien den Philosophen Günther Anders, der sich ganz intensiv mit der Atombombenproblematik befasst hat, auch einen ganz lesenswerten Schriftverkehr mit den Atombombenpiloten Etterli geführt hat, der in einer psychologischen Anstalt inhaftiert war, weil er sozusagen das Heldenbild des amerikanischen Militärs nicht verkörpert hat, also der Sieger, sondern der hat psychisch gelitten unter dem, was er mit angerichtet hat und war dann nicht herzeigbar, den hat man weggesperrt, den Etterli. Ja, und der Günther Anders hat eine ganze Menge über Lesenswertes über die Atombombenproblematik geschrieben. Und ein Kapitel heißt das monströseste Datum. Der Tag, an dem die Siegermächte beschlossen haben, die Besiegten zu verurteilen, anzuklagen und zu verurteilen wegen Verbrechen an der Menschlichkeit. Das ist Da haben sie sich geeinigt drauf. Wir werden dann jetzt die Besiegten vor einen Prozess stellen und als neu erfundenes Delikt war Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und was war das für ein Datum, an dem er das beschlossen hat? Es war der 8. August 1945, 2 Tage nach Hiroshima und einen Tag vor Nagasaki. Hat man Zivilstädte mit Atombomben. Und die gleichen, die das gemacht haben, haben die anderen, deren Städte sie auch zerbombt haben, wegen Verbrechen an der Menschlichkeit angeklagt. Also nach meinem Dafürhalten, nach meiner Meinung, hätte man bei einem fairen Kriegsverbrecherprozess, hätte man die Siegermächte genauso verurteilen müssen. Den Churchill und den Roosevelt und den Stalin, die waren alle auch nicht viel besser als die Besiegten. Und die sind aber, und das ist eben so ein klassisches Beispiel von Doppelmoral, dass man Leute erhängt wegen eines Delikts, das man selber auch begangen hat. Ja, und damit sind wir für heute wieder am Ende. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und gibt es Fragen, Bemerkungen, Widerspruch?